Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Von unkontrollierter Wut das Un in Klammern gesetzt. Sabine hat eben gesagt, wir sind in einer Reihe über Weisheiten, Lebensweisheiten. Wir orientieren uns an dem alttestamentlichen biblischen Buch der Sprüche. Ein mehrere tausend Jahre altes Buch. Voller, meist eigentlich vom Sinn her ganz einfacher Lebensweisheiten. Wie man weise lebt und wie man auf der anderen Seite auch durch unweises Leben, die Sprüche nennen das immer ziemlich krass, Dummheit, sich das Leben schwer machen kann. So, in den nächsten Wochen, letzte Woche haben wir es ja so ein bisschen eingeleitet, in den nächsten Wochen, in dieser und der nächsten Wochen, gucken wir uns so ein paar Lebensbereiche an, ein paar Lebensthemen, in denen wir so unser Leben gestalten, die so zu den großen Themen unseres Lebens gehören. Wir haben ein paar ausgewählt. Nächsten Sonntag wird das Thema heißen von schwachen Menschen und starken Ehen. Also es geht um die Beziehung zu dem wichtigsten Menschen meines Lebens und wie ich das gestalten kann. Danach wird das Thema heißen von falschen und richtigen Freunden. Vielleicht verwundert ihr euch da ein bisschen drüber, warum wir jetzt beim Thema Weisheit die Freunde mit reinbringen. Was hat eine weise Lebensführung mit unseren Freunden zu tun? Eine ganze Menge. Deswegen haben wir es mit reingenommen. Danach heißt es von uns und unseren Kindern, es wird um die nächste Generation gehen, um ein Thema, was in der Politik ziemlich dran ist, Wert von Kindern. Und darum, dass Weisheit, ein weises Leben, führen auch damit hat, sich zu investieren in andere. Das, was wir gelernt haben, weiterzugeben. Und das letzte Thema heißt dann von Navis und Vertrauen. Da geht es im Prinzip um Lebensziele, um das Navigieren durch dieses relativ komplexe Leben. So, und heute geht es um Wut oder um Aggression oder um Ärger oder welches Wort du immer nehmen willst. So, man könnte sich auch da fragen, warum jetzt das Thema? Die anderen ähneln sich so ein bisschen, Wut fällt da so ein bisschen aus der Reihe. Warum haben wir das ausgewählt? Und außerdem, wer die Sprüche kennt, weiß, da werden noch ganz andere Lebensbereiche angeschnitten, die wir nicht bringen in dieser Reihe. Zum Beispiel das Thema Sex, Geld und Macht. Die großen Bereiche dieser Welt. Sex, Geld und Macht. Oder das Thema Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Oder das Thema Güte, großzügig leben. Oder das Thema soziale Gerechtigkeit. All diese Themen tauchen auch in den Sprüchen auf. Alles wichtige Themen. Wir mussten ein paar auswählen und wir hatten den Eindruck, hey, diese Themen tauchten im, na sagen wir mal grob gesagt, im letzten Jahr irgendwo immer mal sonntags bei uns auf. Das Thema Aggression und Wut noch nicht. Und deswegen haben wir uns mal darauf gestürzt heute. Ich finde, es ist auch ein wichtiges Thema. Es ist nicht ein nebensächliches Thema, über das man sich auch mal Gedanken machen kann, wenn man gar nichts mehr anderes weiß, was man tun soll. Sondern unser Umgang mit unseren Aggressionen ist ein Top-Thema, wenn es darum geht, weise Leben zu lernen. Denn Aggression ist eine nicht ganz unbedeutende Kraft in unserem Leben. Eine ziemlich bedeutsame Kraft. Kannst mal die nächste Folie machen, wenn du es nicht schon gemacht hast. Extrem viele Dinge in unserer Welt oder in unserem Alltag passieren aufgrund von Wut, Ärger und Aggression. Manchmal sind es gute Dinge. Manchmal sind es gute Dinge. Wenn du darüber wütend wirst, dass du zum wiederholten Mal irgendwie ein wichtiges Dokument nicht finden kannst, weil bei dir zu Hause so eine Sauunordnung ist. Und du kriegst einen richtigen Hals, weil du 2 Stunden suchst und dich durch 2 Tonnen Schrott wühlst. Und danach benutzt du diesen Ärger, um endlich mal aufzuräumen und die nächsten 2 Stunden dafür zu investieren. Dann war das eine gute Wut. Jetzt vielleicht auch, man kann ja an wichtigere Dinge denken als an Aufräumen. Begründete Wut über Missstände haben in unserer Welt schon oft Menschen motiviert, Dinge zu verändern, die gut waren. Menschen haben etwas gegen soziale Ungerechtigkeit unternommen, weil sie wütend geworden sind darüber. Menschen haben kranke Systeme gestürzt. Menschen haben unschöne Wahrheiten ans Licht gebracht, weil die Wut darüber ihnen den Mut gegeben hat, es es zu sagen, es ans Licht zu bringen. So. Also Wut kann gut sein. Wut ist erstmal eigentlich neutral. Auch Gott ist ab und zu wütend. Und Jesus wird in mindestens zwei Stellen, die mir jetzt gerade einfallen, als echt stinksauer beschrieben. Über die Missstände, die ihm begegnen. Nur Wut führt wesentlich öfter zu schlechten Dingen als zu guten Dingen. Jedenfalls unsere menschliche Wut. Also das kann zu guten Dingen führen, aber öfter führt es zu schlechten Dingen. Das fängt im Straßenverkehr an. Und das hört nicht auf bei solchen Telefongesprächen, wo uns jemand furchtbar aufregt und wir uns an dem Ton vergreifen. Und wir alle haben, glaube ich, schon kleine oder große Dinge in unserem Leben kaputt gemacht, weil unser Ärger mit uns durchgegangen ist. Manchmal machen wir damit Dinge sogar irreparabel kaputt. Ist jetzt auch nicht ein weltbewegendes Beispiel, aber für mich das irgendwie das Beispiel der letzten Zeit, wo mir das am deutlichsten klar geworden ist, wie traurig das ist, wenn Wut oder andersrum, wie groß die Zerstörungskraft von Wut sein kann, wenn man sie nicht im Griff hat. Dieses Beispiel betrifft Zinedine Zidane. Das ist fast ein Jahr her, ne? Letztes Spiel einer Fußballlegende, fast ein Fußballgott. Und dann auch noch das Endspiel einer WM, sein letztes Spiel. Eine lange Karriere, wo sich jemand im Grunde von einem Straßenkid irgendwo von aus irgendeinem sozialen Brennpunkt aus Marseille hochentwickelt hat zu dem Fußballer unserer Welt. Und dann lässt er sich in seinem letzten Spiel provozieren durch einen italienischen Gegenspieler und rammt ihm den Schädel in den Brustkorb. Ich schätze, 95% von euch haben diese Bilder gesehen. Und ich fand das damals so traurig. Der große Zidane beendet seine Karriere ausgerechnet so durch einen Ausraster, rote Karte und verschwindet irgendwie mit hängendem Kopf in der Kabine. Und das war's. Nur weil er einen Moment die Kontrolle über sich verliert, damals habe ich empfunden, geht alles kaputt. Natürlich ist nicht alles kaputt gegangen. Er wurde danach noch geehrt für das, was er geleistet hat. Aber es ist schon ein Riesenschatten. Es ist schon ein Riesenschatten, wenn du so aufhörst. Extrem traurig. Und wahrscheinlich ist Fußball überhaupt ein ganz gutes Feld dafür, zu Menschen zu beobachten, die irgendwie wütend werden und dann Dinge tun, die sie nicht hätten tun wollen. Rudi Völler, 2003, das Interview mit Hartmann über Delling und so. Habt ihr das gesehen? Ich habe es nur gehört, weil ich auf dem Campingplatz saß und um die Ecke hat jemand vor seinem Wohnwagen Fernseh geschaut und ich habe das so mitgehört, wie irgendwie die Pferde mit ihm durchgehen. Also, das große Problem bei unserer Wut, warum das oft zu schlechten Dingen führt. Ich will eigentlich gar nicht sagen, dass das, was Völler gemacht hat, so schlecht war. Irgendwie fand ich das ganz cool damals. Aber warum es oft zu schlechten Dingen führt, das große Problem bei der Wut ist, dass es oft zu unkontrollierter Wut wird. Fast immer. Und dann haben wir Begrifflichkeiten dafür, wenn das passiert. Wir sagen dann, ihm ist die Sicherung durchgebrannt. Oder der Kragen geplatzt. Oder er ist durchgedreht. Er ist ausgerastet. Er hat sich selbst vergessen. Er war außer sich vor Wut. Und eigentlich ist es genau das, was da passiert. Da ist jemand außer sich. Oder ich bin dann nicht mehr bei mir. Ich bin dann nicht mehr Herr der Lage. Ich handle nicht mehr, sondern die Wut handelt. Relativ unkontrolliert. Manchmal total unkontrolliert. Und das passieren dann unter Umständen Dinge, die wir nicht wollen würden, hätten wir einen kühlen Kopf. Wir würden sie nicht wollen, wir würden sie auch nicht tun. Es passieren dann Dinge, dass wir unsere Kinder anschreien, dass wir uns im Ton vergreifen, dass wir jemanden verbal verletzen oder tatsächlich verletzen, körperlich. Es passieren Dinge, dass wir eine Vase durch die Gegend werfen, die wir eigentlich zum ganz anderen Zweck für teures Geld angeschafft haben. So, also Wut kann machen, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun würden, hätten wir einen kühlen Kopf, die wir auch nicht tun wollten. Dinge kann machen, dass wir idiotische Dinge tun. Ich glaube, nicht so wenige von euch haben schon versucht, einen scharfkantigen Tisch zu bestrafen, weil ihr euch vorher daran den kleinen Zeh gestoßen habt. Und ihr wart sauer auf diesen Tisch und ihr habt es ihm gegeben. So. Das Problem bei der Wut oder beim Ärger ist, dass wir zu oft die Kontrolle über dieses Gefühl verlieren, was erstmal ein neutrales Gefühl ist. Kein gutes oder schlechtes Gefühl. Egal, ob es irgendwie ganz schnell in uns hochsteigt, weil wir zum Jähzorn tendieren, oder ob sich die Wut so ganz langsam aufgebaut hat. Das hat man bei Rudi Völler das Gefühl gehabt. So langsam kann er es nicht mehr hören und jetzt kommt es raus. So die ganze Kritik an seiner Mannschaft. So. Und dann kommt es raus und dann entwickelt die Wut Ärger und der Ärger entwickelt Aggression und die Aggression entwickelt ihre zerstörerische Kraft. Und das ist ein Lebensthema. Ich lese mal einen der Sprüche vor. Sprüche 22, Vers 24. Da steht, das klingt schon ein bisschen das Thema Freundschaft übrigens an. Nimm keinen Jähzornigen zum Freund und verkehre nicht mit jemandem, der sich nicht beherrschen kann. Sonst gewöhnst du dich an seine Unart und gefährdest dein Leben. Jetzt weiß ich nicht, ob hier gemeint ist, du gewöhnst dir die Unart auch an, wirst selber jähzornig und gefährdest dadurch dein Leben, oder du gewöhnst dich daran, dass der andere jähzornig wird und irgendwann wird es lebensgefährlich für dich. Leider sind die Sprüche immer so kurz und zack, dann kommt der nächste und es wird nicht mehr erklärt. Die Bibel findet auf jeden Fall, das Thema Wut und Ärger ist lebensgefährlich. Und ich glaube hier, ich tendiere dazu, hier ist eher gemeint, du gewöhnst dich daran, du wirst selber so einer und das gefährdet dein Leben, wenn du unkontrolliert wütend wirst. Diese zerstörerische Macht auf jeden Fall ist immens. Also, klug ist, sich mit dem Thema Wut auseinanderzusetzen und lernen, anders, weise damit umzugehen. Jetzt die zwei Sprüche, die uns eigentlich durch diese Predigt leiten und die deswegen auch vielleicht ein bisschen länger da vorne stehen werden. Sprüche 29, Vers 11 ist eigentlich der Satz, auf den sich das Ganze aufbaut. Da steht in der typischen Einfachheit, der Dummkopf gibt jedem Ärger freien Lauf, der Weise kann sich beherrschen. Der Dummkopf gibt jedem Ärger freien Lauf, der Weise kann sich beherrschen. Und ein anderer noch, da kommt Wut gar nicht drin vor, aber ich finde, das geht in die ähnliche Richtung. Sprüche 16, Vers 32, Geduld bringt weiter als Heldentum, sich beherrschen ist besser als Städte erobern. Also es geht im Grunde in beiden Versen um das Thema Selbstbeherrschung. Das ist das, was ein weises Leben ausmacht, ein Mensch, der sich beherrschen kann. Und das bringt dich sogar weiter, als ein Held zu werden. Ein Kriegsheld oder was hier immer im Hintergrund steckt. Es geht also nicht um die Abschaffung von Wut. Es geht darum, Wut zu kontrollieren. Das ist Selbstbeherrschung. Also die Frage ist, wie? Wie kann ich Wut kontrollieren? Meine eigene vor allem. Wie kann ich Selbstbeherrschung lernen? Wie kommt es, dass manche Leute wegen Pipifax an die Decke gehen und andere erleben echte Ungerechtigkeit in ihrem Leben, Schicksalsschläge, Unfairness und sie bleiben ruhig? Sie fangen nicht an, um sich zu schlagen. Sie schmieden keine Rachegedanken. Wie kommt es? Wie kann man so werden? Denn das wäre weise, oder? Wenn wir solche Menschen erleben, dann denken wir, hey, da hat jemand was übers Leben gelernt irgendwie. Das ist Weisheit. Ich glaube, dass nicht jeder selbstbeherrschte Mensch automatisch unbedingt ein weiser Mensch ist. Aber ich würde sagen, jeder weise Mensch ist ein selbstbeherrschter Mensch. Ich glaube, dass es ohne Selbstbeherrschung keine Weisheit gibt. Wie also sieht ein kontrollierter, ein selbstbeherrschter Umgang mit unserer Wut, unserem Ärger, unserer Aggression aus? Wir schauen aber vorher noch einen Clip an, ich werde gleich über drei Möglichkeiten reden, wie man mit Wut umgehen kann. Zwei falsche und eine richtige. Und dazu schauen wir jetzt aber einen kleinen Clip an. Und daran kommen diese drei Umgangsformen mit Wut vor, finde ich. Wenn ihr sie nicht entdeckt, werde ich es euch nachher erklären. Und es ist ein Ausschnitt aus dem Film, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich habe noch bei keinem Film so gelacht wie bei diesem. Wahrscheinlich nicht einer der bekanntesten Filme. Ihr seht drei Bauarbeiter gleich, harte Jungs. Und die haben ja Feierabend was zu feiern gehabt und haben schon einen ganzen Kasten Bier weggezischt. Und jetzt sind sie, es ist nicht ganz gottesdiensttauglich, aber sie sind gerade auf dem Weg ins Rotlichtviertel. Bleibt aber jugendfrei. Also jedenfalls die Szene. Und dabei haben sie ihren Praktikanten Philipp. Und das ist ein ziemlicher Milchbubi, er ist eigentlich überhaupt nicht für den Bau geschaffen, Architekturstudent. Sie konnten ihn eigentlich zuerst gar nicht ab und jetzt haben sie sich aber angenähert und sind so gerade dabei, sozusagen aus diesem Bubi einen Mann zu machen. Und er hat irgendwie auch ganz gut getankt, bei ihm merkt man es am stärksten und jetzt wollen sie ihn da mitnehmen in dieses Rotlichtviertel. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Clip an über Wut.
Hallo, ihr Straßenköbel.
Hey, wen meinst du damit?
Hallo.
Meinst du für mich?
Ich hätte nicht gemeint.
Wen dann?
Ihn.
Hey, 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 hey. Alter Penner, schlass dich kaputt, doch! Verpiss dich!
Das geht's, hey, komm.
Penner,
komm.
Hast du gesehen, wie ich dir weggemacht hab?
Ja, war cool, das Ding.
Das ist richtig abgehoben.
Ey, sind wir jetzt in Ordnung?
Hast du immer noch nicht genug?
Komm.
Ich bin das voll in Ordnung für euch. Dann könnt ihr euch einfach aufs Schnauze hauen.
Dann tickst du nicht mehr richtig? Willst du noch einen oder was?
Nee, ihr tickt nicht ganz richtig. Ihr kennt mich doch überhaupt nicht. Es gibt überall Kriege, wenn sich Leute gegenseitig einen auf den Schnauze hauen. Ist doch scheiße, oder?
Ja, das ist voll wie eine Wanne.
Das bin ich nicht.
Was willst du?
Ich will einfach nur, dass ihr sagt, dass das scheiße war von euch.
Lass den Wichser.
Ihr führt euch jetzt total cool, ne? Ey!
Lass den Idioten.
Habt ihr mal Feuer?
Komm.
Ihr schwarze Wacken!
Wo bleibst du? Wir waren schon. Was ist los? Wer war das? Wer war das, Philipp?
Von der Hand?
Halt mal fest.
Ja. Ralf Richter ist es überhaupt wert, den Film zu gucken. Also hier der Letzte, der da rauskommt. Ne? Von dreierlei Umgang mit Wut. Zweimal, wie wir in der Regel damit umgehen, aber wie es nicht weise ist. Und dann zum Schluss, wie das aussehen könnte. Und ich finde, alle drei Umgangsformen kommen in diesem Clip vor. Das erste ist, der erste Umgang mit Wut ist, wir schlucken den Ärger runter. Jetzt werdet ihr denken, der in dem Clip den Ärger runtergeschluckt hat, da meine ich wahrscheinlich hier den Philipp, der da so ein bisschen dämlich reagiert und am Boden liegt. Aber ich finde nicht, dass er seine Wut runterschluckt. Ich meine, die beiden Spasemacken, die mit Namen nicht genannt werden, ja, und vor allen Dingen den einen davon. In dieser Szene lebt er zwar seine Wut ziemlich direkt und offen aus, indem er dem anderen gleich eine reinhaut, aber so ist es eigentlich immer, wenn Menschen ihre Wut dadurch kontrollieren, dass sie sie runterschlucken. Irgendwann kommt sie hoch. Und dieser Typ scheint eine ganze Menge Wut mit sich rumzutragen und ist ganz offensichtlich kein glücklicher Mensch. Und jetzt kommt ihm einer ein bisschen dumm und er lässt seine Wut raus. Ich weiß, dass keiner von uns so ist. Wir hauen nicht gleich einem aufs Maul, nur weil wir irgendwie so lang unsere Wut verbuddelt haben und jetzt lassen wir sie irgendwo unsere Aggression raus. Aber, jedenfalls wenn ich für mich spreche, ein bisschen handle ich oft genauso. Dinge laufen nicht rund, Stress oder Frust oder irgendwas bildet so eine schöne, unzufriedene Grundstimmung in deinem Leben. Und dann passiert etwas, was dich eigentlich wütend machen würde. Du schluckst es aber runter, oder ich kann von mir reden, ich schluck es aber runter. Ich lächle und bleibe freundlich. Und dann passiert vielleicht noch etwas, was mich eigentlich wütend machen würde, aber ich bin Pastor, ich bin Christ, das gehört sich nicht, böse zu werden. Ich schluck es wieder runter und halte es auch noch für Selbstbeherrschung. Und dann komme ich nach Hause und meine Kids machen eine kleine Kleinigkeit, etwas klein bisschen Nerviges und jetzt reagiere ich stinksauer. Im Grunde ist es genau das da. Nur nicht brutal, was körperliche Gewalt angeht, aber verbal vielleicht. So, also wenn wir meinen, Wut runterzuschlucken, sei Selbstbeherrschung, dann sind wir auf einem bitteren Irrweg. Ich tendiere dazu, Wut runterzuschlucken, sie dann aber doch irgendwann rauszulassen. Leider dann meistens bei Leuten, die das eigentlich jetzt so nicht verdient haben. So ähnlich wie der Philipp hier. Das auch nicht verdient hat. Es gibt aber sogar Menschen, die sind in der Lage, irgendwie Wut und Ärger jahrelang in sich zu verbuddeln. Und sie denken, irgendwie dadurch sei sie dann weg. Das sei kontrollierter Umgang mit Wut, das sei weise. Wut runterzuschlucken ist so bescheuert, wie eine unbezahlte Rechnung, weil man sie nicht bezahlen kann, wegzuschließen. Und zu denken, dadurch sei sie irgendwie nicht mehr da. Oder so. Als ob das Problem weg ist, weil ich es nicht mehr sehe. So ungefähr ist das mit der Wut, wenn wir sie einfach verdrängen. Oder eigentlich ist es sogar noch ein bisschen schlimmer als mit der Rechnung. Es ist so, wie wenn wir radioaktiven Müll im Garten vergraben. Er ist nicht mehr zu sehen, man spürt auch so nichts mehr vielleicht. Aber das hat Auswirkungen, dass das da unten drin ist. Es verstrahlt die Umgebung, es vergiftet unser Leben. Es vergiftet Beziehungen, wenn Menschen Wut verbuddeln. So, dass sie sie vielleicht selbst kaum mehr wahrnehmen. Aber sie ist noch da. Nach ein paar Jahren sieht man es uns an unserem Gesicht an, dass wir verbittert sind. Man spürt, dass da eine tiefe Unzufriedenheit in unserem Leben da ist. Selbst wenn wir schaffen, diese Unzufriedenheit niemals zu thematisieren, immer wieder zu verstecken. Aber sie kommt hoch, sie wirkt sich aus. Bei manchen Leuten eben mit einem Schlag durch eine Explosion oder durch einen Zusammenbruch sozusagen, bei manchen anderen in kleinen Portionen. Und wie Gift wirkt sich das dann aus? Unbearbeitete Wut und macht etwas kaputt. Dieser Umgang mit Wut ist alles andere als weise. Das ist auch nicht Selbstbeherrschung. Okay, das jetzt wäre der eine Umgang hier. Jemand verbuddelt es in sich und bringt den Ärger an einer anderen Stelle raus. Das zweite, den Ärger einfach ausleben. Ist auch eine Möglichkeit, mit Wut umzugehen. Einfach und direkt ausleben. In dem Clip ist das ja Kalle, ne? Also Ralf Richter, der Schrank vom Mann, der da zum Schluss so rauskommt, bisschen einfach gestrickt, aber eigentlich ein guter Kerl, kommt raus, sieht seinen Kumpel bluten, sieht, wer das war, legt die Sonnenbrille ab und sofort entlädt sich die geballte Kraft seiner Aggression. Und in diesem Fall könnte man ja sagen, ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so unweise, diese Methodik jetzt da in dem, ja? Aber für uns ist die Frage, ob die Alternative zum Runterschlucken das ist, dass wir sie ausleben. Und zwar direkt, so wie es uns halt geht. Wenn wir sie haben, lassen wir sie raus. Es gibt Menschen, die tendieren ganz stark dazu. Wir nennen das dann Jähzorn. Ich erinnere mich an einen Verwalter eines Ferienheims, wo ich eine Freizeit gemacht habe. Ich war der Leiter und deswegen hatte ich ab und an mit ihm zu tun. Und der Mann war eigentlich echt in Ordnung. Ein wirklich patenter Kerl, außer wenn er schlechte Laune hatte. Und das konnte man nicht wissen, wenn man hingeht und fragt, können wir heute Abend mal dies und das machen, müssen wir da ein bisschen umbauen, wäre das in Ordnung? Du konntest noch so lieb fragen, wenn er schlechte Laune hatte, wurde er erstmal ungehalten, grantig, das geht alles nicht, immer. Eine Stunde später konnte das ganz anders sein. Und natürlich geht das und ich mache das und so. Dieselbe Sache war kein Problem. Aber mir ging das je länger, je mehr auf den Geist. Wie kann man als erwachsener Mensch so unreif sein, dass man, wenn es einem nicht gut geht, boom, dann kommt halt der Ärger raus und danach ist alles wieder gut. Und wenn man Pech hat, kriegt man es halt ab. Ist ja nicht so gemeint. Menschen, die Ärger rauslassen, haben einen Vorteil. Sie Wut ist dann für sie meistens weg, verraucht relativ schnell. Allerdings säumen Leichen ihren Weg. Abgekühlte Beziehungen, Verletzungen. Und ich muss sagen, je länger, je weniger hatte ich keinen Bock mehr auf diesen Mann. Ich habe dann immer einen Mitarbeiter geschickt, für den war das kein Problem. Er sagte, ach, der ist halt so, komm, dann sag ich, ja, dann geh du. Je länger, je mehr habe ich das Gefühl, ich habe keinen Bock mehr auf Leute, die sich nicht im Griff haben. Nachher entschuldigen sie sich vielleicht, klar, aber irgendwann machst du doch einen Bogen um sie. Und denkst dir irgendwann, ja, ist nett, dass dir das immer wieder leid tut, aber du könntest auch mal anfangen, daran was zu ändern. Und manche entschuldigen sich ja noch nicht mal. Sondern sagen, das ist halt meine Art, ich bin halt Choleriker, kann ich nichts für oder irgendwas. Also ein weiser Umgang ist das auf keinen Fall mit Wut, es einfach rauszulassen. In den Sprüchen steht sogar, Sprüche 19, Vers 19, wer im Jähzorn handelt, soll dafür Strafe zahlen. Wenn du sie ihm erlässt, wird es nur noch schlimmer mit ihm. Sozusagen, wenn du ihm das Verhalten immer wieder entschuldigst, dann wirst du dem Jähzornigen nicht helfen. Du wirst ihn lassen in dieser Lebenshaltung. Also vielleicht kennt ihr solche Leute und vielleicht ist es irgendwann Zeit, Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, hier ist eine Grenze, hier ist Schluss. Lass es an jemand anderen aus, nicht mehr an mir. Vor die Tür setzen oder was immer. Okay, auf jeden Fall ist das keine Lösung. Denn das ist ja genau das, was ich am Anfang unkontrollierte Wut genannt habe. Wenn Wut runterschlucken also nicht der Weg ist und wenn Wut ungehemmt ausleben auch nicht der Weg ist, was ist dann der Weg? Wie sieht weiser Umgang mit Wut aus? Und das ist der dritte Punkt, konstruktiv mit Wut umgehen. Ich glaube, das ist das, was uns Gott lehren will durch diese Sprüche hier. Konstruktiv mit Wut umgehen und ansatzweise, kann man das bei Philipp sehen, ansatzweise zugegebenermaßen. Aber zwei Dinge, die dafür stehen, für konstruktiven Umgang mit Wut, die tut er. Er bleibt ruhig und er äußert seine Wut ruhig an die richtige Adresse. Ja, also er ruft da hinterher, ey, findet ihr das in Ordnung? Können wir dann nicht einfach auf die Schnauze hauen, so viele Kriege, weil sich die Leute auf die Schnauze hauen. Ich will einfach, dass ihr sagt, dass das scheiße war von euch. So. Zugegeben, also bei ihm hat das jetzt weniger mit Weisheit zu tun, als einfach damit, dass er einen Tee hat und jetzt so. Aber im Grunde geht das in die richtige Richtung. Kontrollierter, selbstbeherrschter Umgang mit Wut sieht so aus, dass ich Wut nicht einfach verdränge, also nicht einfach die Haue einstecke und mich irgendwie verkrieche, aber dass ich meine Wut kontrolliere, dass ich ruhig bleibe, gerecht bleibe, das Unrecht beim Namen nenne, ohne zu übertreiben, dass ich sie aber auch nicht einfach nur runterschlucke, sondern angemessen äußere. Machen wir es noch ein bisschen konkreter, weg von diesem Clip, nochmal zu einem Vers aus den Sprüchen. In Sprüche 15, Vers 1, da steht, eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt ihn an. Eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt ihn an. Wenn du Wut begegnest, der Wut eines anderen, aber ich rede jetzt mehr deiner eigenen Wut, wenn du der begegnest, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst Wut anheizen oder du kannst Wut abkühlen. Meistens, wenn wir sofort, spontan und unüberlegt handeln, werden unsere Worte oder das, was wir dann tun, nicht versöhnlich sein, meistens, sondern eher wieder verletzen. Und der andere wird wahrscheinlich wieder so reagieren und die Atmosphäre wird sich aufheizen. Deshalb habe ich gedacht, ein ganz einfacher erster Schritt, um kontrolliert mit Wut umzugehen, ist, glaube ich, einfach, ich glaube, das ist sogar die einzige Chance, die wir in den allermeisten Fällen haben, dass wir nicht sofort reagieren. Wenn wir wütend werden, sollten wir etwas Zeit vergehen lassen. Vielleicht sogar eine Nacht vergehen lassen, mal drüber schlafen über das, was da war. Es gibt natürlich Ausnahmen, ne? Also klar, wenn auf der anderen Straßenseite eine Oma gerade irgendwie belästigt wird, dann kannst du nicht sagen, ich schlafe mal drüber und überlege, ob ich jetzt darüber wütend sein will oder was. So, es gibt Gründe auf dieser Welt, die uns zu sofortiger Wut, wo sofortige Wut irgendwie die richtige Adresse ist. Aber wir reden ja hier nicht über solche Situationen, sondern über unseren Alltag, über unser alltägliches Wütendwerden. Meistens in den immer wieder gleichen Situationen. Und in der Regel, finde ich, hätten wir Zeit. In der Regel haben wir auch immer die Wahl, wütend zu werden oder nicht. Wir müssen nicht ausrasten. Ich weiß, dass es sich oft so anfühlt, als müssten wir. Aber wenn das so passiert, dass wir meinen, wir müssten ausrasten, dann ist das ein Zeichen für Unreife, nicht für eine Gesetzmäßigkeit. Ich sage das so arrogant, weil mir das oft passiert. Mindestens einmal die Woche passiert mir das. Hier fällt aber was um gerade. Mindestens einmal die Woche passiert mir das und das ist ein gutes Stück Unreife. Ich muss nicht. Und schon gar nicht muss ich, wenn ich mich ein bisschen kenne und wenn ich weiß, wie sich Wut und Ärger und Unzufriedenheit so in meinem Leben an einem Tag oder was auch immer, eine Woche, so langsam ansammelt. Du kannst aufmerksam darauf werden, dass das mit dir passiert. Und du kannst das vorher bemerken. Und du kannst lernen, das wahrzunehmen, wenn dein Blut schon vorgewärmt ist. Und dann kannst du in eine Situation, wo so der letzte Auslöser noch kommt, wo die nervenden Kinder um die Ecke kommen, könntest du ruhig bleiben. Weil du gelernt hast, dich zu beherrschen. Du könntest ruhig bleiben, um Zeit zu gewinnen. Also, wenn die Wut kommt, manche sagen, erzähl bis 100, gar nicht so schlecht. Das gibt A, den anderen Zeit zu flüchten vor deiner Wut und B, gibt es dir Zeit, eine Dummheit nicht zu machen, die du mit kühlem Kopf nicht machen willst und auch nicht machen würdest. So, das wäre der erste Schritt. Der zweite wäre, dass ich mich dann frage, und das ist jetzt das, was ein bisschen tiefer geht, warum werde ich eigentlich wütend? In dieser Situation oder überhaupt? Warum tendiere ich dazu? Was ist eigentlich los mit mir? Natürlich ist da der direkte Auslöser, ne? Der provozierende Italiener oder die harte Tischkante oder der dämliche Praktikant, der mich beleidigt oder die Nervenkinder oder so. Der direkte Auslöser. Und wenn ich mich frage, warum werde ich wütend, dann kann ich natürlich oberflächlich sagen, deswegen. Aber warum reagiere ich dermaßen wütend? Steckt da nicht noch was anderes drunter? Und nochmal, wenn wir uns das fragen, dann Wut ist an sich erstmal nichts Schlechtes. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier die ganze Zeit hin und her gehe, dann wird der Kameramann da hinten wütend, außer er hat nur hier so eine Perspektive, ich weiß gar nicht, wo er ist, weil ich ihn provoziere und dann wird er zu Recht wütend. Wut ist an sich erstmal nichts Schlechtes. Wenn Wut hochkommt und wir uns fragen, hey, warum werde ich wütend? Dann ist Wut sozusagen immer ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Irgendetwas ist nicht in Ordnung und zu Recht werden wir wütend. Die Frage ist nur, was ist da nicht in Ordnung? Manchmal sind es die Dinge außerhalb von uns, tatsächliche Missstände, die wir beobachten und wir werden wütend darüber, weil es ungerecht ist. Und es gibt Dinge, über die man wirklich wütend werden kann und muss. Nur ganz oft, jedenfalls beobachte ich es bei mir, werde ich nicht nur dann wütend. Ganz oft werde ich bei Kleinigkeiten wütend und dann liegt der eigentliche Grund für meine Wut in mir selbst. Und wenn ich mich dann frage, warum werde ich wütend, dann muss ich ehrlich fragen, was liegt da in mir selbst? Warum bin ich so wütend? Und wenn ich mir diese Mühe mache, mich zu hinterfragen, das ist nicht so ganz einfach, dann erkenne ich oft die tieferen Gründe für Wut bei mir selber. Angenommen, ich bin sauer über das unaufgeräumte Kinderzimmer, dann hat das nicht selten damit zu tun, dass mein Tag ein Chaos war und ich das Gefühl habe, ich schaffe es selber nicht so richtig, Ordnung in mein Leben zu kriegen. Oder das zu schaffen, was ich an dem Tag schaffen wollte. Und jetzt ist das hier auch noch so. Und ich reagiere wütend. Ich produziere meine Unzufriedenheit über mich selber daraus. Wütend bin ich eigentlich über mich. Hätte ich einen kühlen Kopf und wäre locker drauf, wäre ich nicht wütend, dass das Kinderzimmer unaufgeräumt ist. Ich würde vielleicht helfen, aufzuräumen. Oder ihnen 2 Mark versprechen, wenn sie es tun, 2 Euro oder sowas. Oder du fühlst dich übergangen, weil dein Mann hat beim Autokauf die Farbe bestimmt, ohne dich zu fragen. Und du bist sauer, weil er einfach eine Entscheidung trifft, ohne dich zu fragen. Das Auto ist grün. Du liebst grün. Du hättest auch grün gewählt. Aber darum geht es nicht. Es geht ums Prinzip. Meistens sagen wir das dann. Es geht ums Prinzip. Und ich glaube oft, wenn wir sagen, es geht ums Prinzip, dann könnten wir darüber nachdenken, ob es einen anderen Grund gibt, dass wir wütend werden, wenn wir diesen Satz schon gesagt haben. Vielleicht wirst du wütend, weil man dich schon immer übergangen hat. Weil schon immer andere wussten, was gut für dich ist. Weil schon immer irgendwie du das Gefühl hast, meine Meinung ist nicht so wichtig, mich fragt man nicht. Ich werde nicht richtig ernst genommen. Und das sind gute Gründe, wütend zu werden, nur es hat mit dem Auto nicht so viel zu tun. Sondern das hat mit dir zu tun. Mit deinem Inneren, mit deiner Lebenseinstellung, die du irgendwie gewonnen hast. Mit deinem Denken über dich selber. Und das zu erkennen, dass das der Grund für deine Wut ist, die jetzt einen Auslöser gefunden hat, ist schon mal ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem weisen Umgang mit Wut. Es kann aber auch sein, dass der Fall anders ist mit dem Auto. Du magst kein Grün. Du wolltest Rot. Und es ist auch nicht so, dass dein Mann dauernd die Entscheidung für dich trifft, sondern es ist eher so, dass du gerne bestimmen wolltest. Du hattest eine bestimmte Vorstellung, das Auto soll rot werden und jetzt kommt es anders und das passt dir einfach nicht in den Kram. Die Karre ist grün und um das zu verhindern, hätte er dich gefälligst fragen sollen. Im Grunde ärgerst du dich, dass du nicht schneller warst als er. So, ich weiß, das Beispiel mit dem Auto ist jetzt ein bisschen albern, aber gar nicht so selten sind wir deshalb wütend, weil der Grund liegt in unserer Ich-Bezogenheit. Ich hatte mir das so vorgestellt und jetzt kommt es anders. Und das ärgert mich. Das ärgert mich, weil nicht das passiert, was ich wollte. Ich wollte um 11 im Kino sein, jetzt finde ich keinen Parkplatz und jetzt werde ich ärgerlich. Ich wollte befördert werden und jetzt haben sie den Schleimer genommen und das ärgert mich. Hatte ich mehr Recht? Nein, aber irgendwie fühle ich mich doch ungerecht behandelt. Weil mein Weg, den ich mir so vorgezeichnet habe, etwas hat meinen Weg gekreuzt. Und das ärgert mich. Und letztlich geht es um mich. Allermeistens ist, glaube ich, der Grund für unsere Wut, dass es uns halt eigentlich einfach um mich, um uns geht, um unsere Interessen. Basta, das geben wir nicht gerne zu. Aber es ist oft so, weil nicht passiert, was ich wollte. So, und diese Art von Wut ist aus Gottes Sicht, ich sage es jetzt ganz hart, tatsächlich Schuld. Diese Art von Wut, die aus Ich-Bezogenheit kommt, würde Gott tatsächlich Schuld nennen. Das ist nicht in Ordnung. Das Grundübel aller Konflikte auf Erden ist, dass jeder denkt, es ginge um ihn. Und jedenfalls, sagen wir mal, jedenfalls ist es dann Schuld, wenn wir das nicht erkennen und nicht einsehen, dass wir das ändern müssen. Dass der Grund für unsere Wut also letztlich unser Egoismus ist, um es klar zu sagen. So, aber wieder, wenn wir das mal erkannt haben, denken, ja, das ist es eigentlich. Ob rot oder grün. Eigentlich wollte ich, dass meine Sache durchkommt. Dann sind wir wieder einen großen Schritt weiter, wenn wir uns Zeit genommen haben, nachzudenken. Und dann können wir den dritten Schritt gehen, dann können wir überlegen, wie wir jetzt mit unserer Wut umgehen, die ja wahrscheinlich dann immer noch da ist. Wie gehen wir, wenn wir den Grund für unsere Wut gefunden haben, damit um? Manchmal kann es sein, dass die Wut vergeht, wenn wir die Ursache erkannt haben. Also, wenn ich merke, ich bin nur in mein altes Muster gefallen. Grün ist ja eigentlich auch meine Lieblingsfarbe. Dann ist die Wut vielleicht schon weg. Ja, oder wenn ich es als Egoismus erkenne, dann kann sein, dass ich sage, okay, ja, dann eben grün. Und die Wut ist weg, kann sein. Und dann ist gut, wenn du dir einen Moment Zeit genommen hast und hast nicht direkt reagiert, dann hast du jetzt keinen Grund, dich zu entschuldigen. Oft wird es so sein, dass es richtig ist, meine Wut und meine Verletzung zu äußern, weil sie nicht einfach weg ist. Wenn ich weiß, dass der tiefere Grund für meine Wut die ist, dann kann ich sie benennen. Und dann kann ich sie an der richtigen Adresse benennen. Dann kann ich sagen, ey, das macht mich einfach so wütend, weil ich mich so oft übergangen fühle. Damals schon und jetzt von dir auch und so. Und das ist eine ganz andere Basis, als einfach es zu explodieren. So schluck ich Wut nicht runter, ich heize auch nichts auf. Ich sage es im Prinzip mit dem Ziel, mich zu versöhnen. Und auf diese Weise ist ein Problem oft ziemlich einfach aus der Welt zu schaffen. Es kann sein, dass Wut angebracht ist. Es kann sein, dass wir zu einem Schluss kommen, hey, es ist sogar laut werden angebracht. Es ist auf die Straße gehen angebracht. Es ist Demonstration angebracht, was immer. Es ist ein deutliches in die Schranken weisen von jemandem angebracht. Nicht nur einfach freundliches Sagen oder so. Das kann sein, aber ich behaupte einfach mal, wenn das aus dem Affekt geschieht, geschieht es seltenst richtig. Wenn wir nachgedacht haben und sagen, das ist jetzt dran, dann kann es auch mal dran sein, Wut wirklich emotional zu äußern. Aber ich glaube, das ist nur in Ausnahmefällen so, wenn es spontan kommt. So, jetzt gucke ich kurz auf die Uhr. Das war's im Grunde fast für heute. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich simpel für euch klingt. Und ihr denkt, naja, das ist jetzt ja nicht so irre Weise. Alles einfach. Ich glaube, wenn es uns gelingen würde, in diesem Jahr mit unserem eigenen Umgang mit Ärger anders etwas dazuzulernen und anders damit umzugehen, als wir es im letzten Jahr getan haben, dann wären wir einen riesigen Schritt weiter auf dem Weg, ein weises Leben zu führen. Und wir sollten dabei nicht vergessen, dass hinter der Weisheit der Sprüche Gottes Weisheit steckt. Und Gottes Prinzip, auch wenn das bei den Sprüchen eigentlich an keiner Stelle so richtig durchkommt, aber Gottes Prinzip ist, dass Veränderung immer auch mit Vergebung zu tun hat und mit Neuanfang. Wenn wir durch unseren Ärger Scheiße gebaut haben, dann ist Gottes Prinzip, geht über das der Sprüche hinaus, die sagen, naja, lerne einen neuen Umgang. Das ist schon wichtig. Gottes Prinzip geht über das hinaus. Er sagt im Grunde, hey, und es ist immer Vergebung möglich und es ist immer Neuanfang möglich. Also wir sollten das, wenn wir uns die Sprüche angucken, nicht vergessen, dass dahinter ein Gott steht, der grundsätzlich gnädig ist mit uns. Oder den Jesus uns anschauen, der uns vorgelebt hat, wie das geht. Lest euch das durch, dann seht ihr könnt ihr euch anschauen, wie jemand gut mit Wut umgeht. Der aber das nicht nur vorgelebt hat, sondern der im Prinzip durch seine Gnade zu uns die Grundlage schafft. Und das könnt ihr leben in eurem Leben. Weil ich euch immer wieder Neuanfang ermögliche. Ich würde euch gerne jetzt noch ein Beispiel erzählen von jemandem. Eigentlich finde ich es immer ein bisschen pelzig, einfach nur ein Beispiel von jemand anderem vorzulesen. Aber mir fiel keins aus meinem Leben ein, was so gut deutlich macht, wie Wut sich manchmal so steigert und wie man damit umgehen kann. Und dieser Mann hier, das ist ein Pastor, dessen Buch ich gelesen habe, um mich auf diese Reihe hier vorzubereiten. Und er ist also Pastor und ich erzähle das jetzt kurz nach und lese dann nur die Hauptsache vor. Er erzählt davon, dass er auf einem Flug war in Europa und er kommt nach Hause, Chicago, und im Flugzeug noch wird er ausgerufen, oder ist es am Flughafen, dann jedenfalls kaum ist er gelandet, wird er ausgerufen, Bill Hybels soll dringend zum Informationsschalter kommen, und durch seinen Kopf rattern sofort Gedanken wie, es muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Wenn ich hier ausgerufen werde, dann, er denkt an seine Kinder, die unterwegs sind, seine Frau, die anderswo unterwegs ist. Er rechnet damit, dass er gleich eine echt schlimme Nachricht kriegt oder dass in seiner Kirche irgendwas Schreckliches passiert ist. Er kommt dann an diesen Schalter und man entschuldigt sich höflich bei ihm, dass man ein Gepäckstück zwar eingecheckt hat, aber dass es hier in Chicago nicht angekommen ist, eins seiner zwei. Und er ist total erleichtert. Er sagt, Mensch, es geht um eine verlorene Tasche. Und ich dachte schon, irgendwie die Krise in meinem Leben ist ausgebrochen, dass was ganz Schlimmes ist passiert. Und er ist Gott total dankbar und er schlendert fröhlich durch den Zoll so und geht dann zur Gepäckausgabe, um auf seine Tasche zu warten. Und es dauert ein bisschen, er hat Zeit darüber nachzudenken, wie froh er ist, dass es nur eine Tasche ist und was passiert wäre, wenn und alles das. Leider kommt seine Tasche nicht und die Zeit, darüber nachzudenken, wird länger und länger und länger. Und so langsam kommen auch andere Gedanken in ihm hoch. Warum, wenn schon ein Gepäckstück da bleibt, warum kommt dann meine Tasche jetzt nicht? Das leert sich so langsam. Er wird langsam ärgerlich über denjenigen, der das offensichtlich aufgeladen hat. Man lädt eine auf, die andere Tasche vergisst man, was ist da passiert? Wenn schon ein vollbesetzter Jumbojet, ja, wenn meine schon eine wird schon vergessen, warum passiert dann ausgerechnet mir, dass auch noch die andere nicht kommt? So hab ich war für Gott unterwegs in der Welt, ja, und so, solche Gedanken. Dann sieht er eine alte Oma, die irgendwie ihre ganzen Gepäckstücke daneben ihm darunter schleift und keucht und sich damit abmüht und er wird langsam ärgerlich und denkt, sei doch froh, du hast wenigstens dein Zeug. Er hilft dir dann. Dann beginnt ein Europäer neben ihm zu rauchen und er wird stinksauer und sagt, ja, er sagt ihm nichts, weil das so ein Schrank ist, aber er denkt, so, was kannst du in Europa machen? Wir sind hier in Amerika, hier raucht man nicht öffentlich und so. Also er hat solche Gedanken und ist richtig stinksauer, obwohl er vorher eigentlich ja noch glücklich war, dass es nur um eine Tasche geht. Und jetzt zum Schluss kommt dann seine Tasche und er muss jetzt zu dem Schalter, wo er nochmal ein Formular ausfüllen muss, um eben seine andere Tasche wiederzukriegen. Jetzt lese ich das kurz vor, was dann in ihm vorgeht. Während ich an 1001 Gepäckbändern vorbeiging, dachte ich über diese Frage nach. Also diese Frage habt ihr jetzt nicht gehört, ist egal. Als ich endlich den Beschwerdeschalter erreichte, sah ich eine junge Frau dahinter stehen. Mit jedem Schritt tobte die Schlacht in mir heftiger. Eine Stimme sagte, ich möchte all meinen Frust über dieser Frau ausgießen. Ich will, dass sie begreift, wie schlimm es ist, mitten in der Nacht, nach einem langen Flug, ohne Tasche dazustehen. Ich werde mich besser fühlen, wenn jemand dafür bezahlt hat. Doch der andere Teil von mir hörte das leise Flüstern Gottes, das beständig an meiner Einstellung feilte. Bill, sagte Gott zu mir. Vor 30 Minuten, als man dich in der Maschine ausgerufen hat, hast du noch gedacht, dass deine Frau oder deine Kinder tot sein könnten. Als du herausgefunden hast, dass es nur eine verlorene Tasche ist, warst du voller Dankbarkeit. Du hast mir zugeflüstert, danke dir, Gott. Bill, du musst das wieder mit der richtigen Perspektive sehen. Es ist nur eine verlorene Tasche. Und denk daran, die Airline war auch rücksichtsvoll genug, dich darauf aufmerksam zu machen, dass die Tasche weg ist. Sie haben sich bei dir für die Umstände entschuldigt. Sie haben versucht, dir zu helfen. Und Bill, diese Frau kann nun wirklich gar nichts dafür. Sie hat mit der Sache nichts zu tun. Tatsächlich steht sie stundenlang an diesem Schalter und muss sich Unverschämtheiten von frustrierten Fluggästen anhören, die nie gelernt haben, mit ihrem Ärger umzugehen. Sie braucht wirklich nicht noch eine kalte Dusche von dir. Ich glaube, dass Gott jedem von uns in solchen Entscheidungssituationen zuflüstert, komm schon, diesmal machst du es richtig. Denk daran, dass du es mit einem meiner geliebten Kinder zu tun hast. Tu das Richtige. Ich trat also an den Schalter. Mit Gottes Worten im Hinterkopf traf ich die Entscheidung, diese Frau nicht anzuschreien. Ich stellte ruhig meine Tasche ab. Trotzdem muss die Frau etwas gemerkt haben, denn ohne dass ich ein Wort geäußert hatte, sagte sie sehr sanft und freundlich, schlechten Tag gehabt. Oh Mann, dachte ich, diese Frau beschämt mich aber wirklich. Sie hat heute wahrscheinlich schon 1000 Beschimpfungen und jede Menge Gezeter über sich ergehen lassen und jetzt steht wieder jemand mit einer Beschwerde vor ihr und sie begrüßt mich noch so mitfühlend. Wir haben die Möglichkeit, einem zornigen Menschen mit versöhnlichen Worten den Wind aus den Segeln zu nehmen und ich konnte förmlich spüren, wie das in mir geschah, als ich antwortete, ja, kann man sagen. Ach, eigentlich war es ein guter Tag, nur das Ende war nicht so erfreulich, weil eine meiner Taschen abhanden gekommen ist. Sie sagte, na ja, dann haben Sie jetzt einige Arbeit vor sich. Sie müssen ein paar Formulare ausfüllen. Ich weiß, sagte ich. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Also nahm ich den Zettel und beschrieb genau die Form, die Farbe meiner Tasche und so weiter. Füllt es aus und dann fragt sie, wenn die Tasche gefunden wird, soll sie dann zu Ihnen nach Hause oder nach Willow Creek, das ist seine Kirche, geschickt werden. Sie grinste und fügte hinzu, ich bin dort Mitglied. Wow, dachte ich, Gott sei Dank habe ich das nicht verbockt. Wir stehen zum Segen nochmal auf. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und er sei euch gnädig. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.